In jeder Generation wird eine Auserwählte geboren.
Was zum Teufel ist das?
Ein Kleid.
Wer sagt das?
Calvin Klein.
Sie allein muss sich gegen Vampire und den Schulalltag stellen.
Miss Stoger, mein Schönheitschirurg hat mir jegliche Aktivitäten untersagt, bei denen mir Bälle auf die Nase fliegen könnten.
Doch Buffy Summers muss hart trainieren, um gegen das Böse bestehen zu können.
Und, wie war ich so?
Wie Sie waren? Sie sind durchgefallen.
Durchgefallen?
Dabei behält sie immer einen kühlen Kopf und weiß sich zu helfen.
Viele haben etwas dagegen, weil sie der Meinung sind, wir sind darauf nicht vorbereitet. Das erinnert mich ein bisschen an die Gartenparty, als mein Vater Geburtstag hatte.
Sie ist die Jägerin.
Ach, immer schön durchatmen.
Buffy, die Vampirkillerin.
Ist es vorbei?
Es ist vorbei.
Sensationell schlecht ist ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und besondere Gäste schauen die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee sind vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist das kein Trash. Für sie sind es die Prime-Perlen.
Ja, und damit herzlich willkommen zu den Prime-Perlen, den besten, schlechtesten Filmen der Streaming-Anbieter. Und wir sagen ja Streaming-Anbieter immer in der Mehrzahl. Und heute haben wir es tatsächlich mal geschafft, uns von Amazon Prime zu lösen und auch von irgendwelchen schlechten YouTube-Kopien und zu sagen, hey, Disney Plus, du hast eine kleine Perle für uns parat, nämlich Buffy, der Vampirkiller. So wie es im Original heißt und nicht wie die so schamvoll hier noch unbedingt Buffy im Bann der Dämonen. Nein, nein, das ist der deutsche Titel für die Serie. Also da müssen wir schon ehrlich bleiben, denn der offizielle deutsche Titel von Buffy the Vampire Slayer, dem Film, war Buffy der Vampirkiller, weil man wohl Angst hatte, das Ding leiht keiner aus in der Videothek, wenn da die Blonde die Hauptfigur ist. Sexismus-Scheiß hier.
Aber schön, dass wir jetzt auch endlich mal Disney Plus da haben. Jetzt haben wir dann quasi wirklich die Vielfaltigkeit der Streaming-Dienste quasi fast abgegrast. Außer Apple Plus, ja, okay, da müssen wir noch. Und wow, theoretisch auch. Aber
ich habe jetzt Paramount Plus abonniert, vielleicht finde ich da noch was.
Die Vielfaltigkeit ist für mich YouTube, Netflix, Prime und Disney Plus. So.
Ach ja, genau. Heute ein Film aus dem Jahr 1992, wo wir ein bisschen, ich weiß gar nicht, wir müssen uns in irgendwie einen anderen Geisteszustand versetzen. Oder auch nicht, je nachdem, wie man sieht, ne? Weil eigentlich müssen wir den Film gelöst von der gefolgten Serie sehen.
Was aber schwerfällt, ja. Weil sehr viele Parallelen da sind. So. Und also
und auch der Ding, Beweis, dass die Serie besser ist.
Naja, Moment. Das Ding ist halt, ich habe ja heute mal so ein bisschen beim Recherchieren so geguckt und habe halt auch gesehen gehabt, dass der Film ja quasi auch so ein bisschen den Kultstatus hat. Also im Sinne von, dass das halt quasi doch schon ein Videotheken-Klassiker ist, gleichzeitig auch irgendwie so Kultstatus hat, eben so, naja, also der war ja jetzt auch nicht so schlecht, wie ihn immer alle machen, ne? Und daraus ist ja was richtig Geiles entstanden, so. Naja, also wenn man es jetzt mal mit den Trash-Augen sich anguckt, sag ich mal, dann sieht man auf jeden Fall die Häkchen und Parallelen zu Trash-Filmen. man kann aber auch sagen, dass man eigentlich hier ein perfektes Beispiel hat, wenn man nur so ein paar Schrauben abändert, dann kann man irgendwie was richtig Krasses schaffen, was 7 Staffeln beinhaltet.
Ja, richtig. Also ja, es ist schon ein bisschen ein gemischte, wie sagt der Amerikaner,
Mixed Band,
also, was man hier kriegt.
Gemischte Platte voll Fleisch.
Gemischte Platte. Ja, also kurz im Hintergrund. Buffy the Vampire Slayer von Joss Whedon war ursprünglich als Film konzipiert, ursprünglich auch einfach aus der Idee heraus. Das hat er gerne einmal erzählt, hat irgendwie nachts irgendwie so einen Horrorfilm gesehen, wo halt eine Blonde vom Killer verfolgt wird. Und ihm kam plötzlich so die Idee, was ist, wenn die Blonde sich auf einmal umdreht und den Killer oder halt den Vampir oder was auch immer halt mal schön eins auf die Locken gibt. So. Und daraus kam halt die Idee mit dem Vampire Slayer, also der Jägerin, wie sie es dann im Deutschen übersetzt haben. Und dass es halt immer jeder Generation eine Auserwählte gibt, die halt sozusagen mit besonderen Kräften ausgestattet ist, um Vampire zu jagen, zu töten und aber trotzdem noch mit ihrem normalen Teenagerleben klarkommen muss. So, das Drehbuch hat er verkauft und die das dann produziert haben, die haben halt dem Drehbuch nicht wirklich ganz Genüge getan. Also viele seiner Witze wurden rausgestrichen. Er hat sich auch extrem über Donald Sutherland geärgert, weil dem erlaubt wurde, dass er improvisieren kann und irgendwie das nichts mehr mit seinem Dings zu tun hat, mit seinen Texten, die er für die Figur da geschrieben hat. Und auch, dass das Ende, das sehr düsterer war, dann nochmal geändert wurde. Und es gibt tatsächlich auch einen Comic oder mehrere Comic-Ausgaben, wo quasi das Originaldrehbuch von Joss Whedon in Comicform umgesetzt wird.
Und naja, das wusste ich gar nicht.
Und die Serie, die danach entstanden ist, also man muss das natürlich im Ganzen sehen. Also der Film war damals kein besonderer Hit. Aber er war dann in der Videothek, in der Videothekenlandschaft, lief er ziemlich gut. Und das war ja auch dann letztendlich der Grund, warum man dann hergegangen ist und gesagt hat, das wäre doch eigentlich eine schöne Prämisse für eine CW-Serie, bevor es das CW, das gab es damals glaube ich gar nicht, aber es ist der Vorgängersender. Also Buffy ist ja die Original CW. Und ja, also ist natürlich ohne, sagen wir mal so, wenn der Film nicht so gut umgesetzt worden wäre, wenn der Film besser umgesetzt worden wäre, dann hätten wir vielleicht nie eben die Serie bekommen. Und die Serie ist natürlich um Längen besser und auch bahnbrechender gewesen. Da gibt's wissenschaftliche Abhandlungen, alles Mögliche, von da muss man nicht drauf eingehen. Aber den Film selber, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich den Film gesehen habe vor der Serie. Frag mich aber jetzt nicht, ob ich ihn tatsächlich auch aus der Videothek damals geliehen habe oder aus irgendeinem anderen, irgendeiner anderen Gelegenheit, dass er mir unterkam. Aber tatsächlich, ja, ich habe zuerst Christy Swanson als Buffy erlebt vor Sarah Michelle Gellar.
Nee, ich habe es mittendrin irgendwann mal geguckt. Ich habe halt die Serie, da war ich schon mittendrin, ich glaube so Staffel 3 irgendwas. Und dann habe ich davon erfahren, dass es ja ursprünglich auf einem Film basiert und habe dann irgendwie mir den Film besorgt. Ich glaube sogar auch aus der Videothek. Aber ich konnte mich, das Ding ist halt leider Gottes, ist der Film auch so, dass du sehr viel vergisst halt so. Wir gehen dann nachher gleich drauf ein.
Ja, ich war sehr erstaunt, als ich das wieder gesehen habe.
Ja. Vor allem das Schlimme ist an der ganzen Sache, dass ich ja auch, weil du kriegst ja in der Serie am Anfang verkauft, warum Buffy Summers ja eigentlich in Sunnydale ist und was denn eigentlich damals passiert ist. Und das passiert in dem Film ja eigentlich gar nicht. Der Film geht eigentlich relativ happy aus, sozusagen, ne? Fern in Sonnenuntergang, alles cool.
Ja, so. Also tatsächlich, Joss Whedon sagte immer, der Film ist nicht Canon, sondern das Originaldrehbuch von ihm ist quasi die Vorgeschichte zu der Serie. Weil er halt am Ende in dem Originaldrehbuch brennt halt die komplette Sporthalle ab.
Ja.
Damit die Vampire getötet werden und also schwer düsteres Ende. Und das ist der Grund, warum dann Buffy wegziehen muss.
Ja.
Warum ihre Eltern auf einmal arm werden und ihre Mutter von der dummen, reichen Tusse sich zu einer liebenswürdigen, sorgenvollen Mutter wandelt, weiß ich auch nicht. Aber
nee, ich meinte heute so zu Resa quasi halt so bei dem Vater, das wäre doch mal cool gewesen für die Serie. Die haben sich damals eben scheiden lassen, weil der Ehemann eigentlich schwul ist und sich so in die Ehe gerettet hat, um das halt nicht, um sich nicht outen zu müssen. So. Aber naja, Chance verpasst.
ja, also klar. Also die Serie ist natürlich dann auch ein bisschen abgetrennt von dem, was dann eigentlich zu sehen ist. Und, aber in dem Film, trotz aller Kürzungen etc., also der Film ist sehr kurz, der ist unter 90 Minuten.
Ja.
Der Joss Whedon-Humor blitzt dann doch durch, das merkt man. Und ist halt für uns als Buffy-Fans, es gehört, sagen wir, zur Vollständigkeit unserer Mediathek, dass wir diesen Film kennen.
Richtig.
Ob wir ihn mögen, das klären wir heute. zur Handlung. Also es geht um Buffy Summers, Cheerleaderin in einer Los Angeles High School, die mit ihren vielen oberflächlichen Freundinnen dummes, oberflächliches Zeug jeden Tag macht. Und ja, während die das so tut, da ist um sie herum passieren da komische Dinge. Irgendwie Vampire tauchen auf, töten Leute und so. Davon hat sie nicht allzu viel, kriegt sie nicht voll mit. Aber da ist halt dieser komische alte Typ, Merrick, gespielt von Donald Sutherland, der irgendwie den Wächter dort gibt. die Person, die quasi die Jäger ausbildet. Und hier ist es wohl so, dass der Wächter irgendwie selber unsterblich ist und das irgendwie seit Jahrhunderten macht und immer wiedergeboren wird. Keine Ahnung, wird nicht genau erklärt.
Naja, wird wiedergeboren, das hat er ja erzählt.
Ach irgendwie so. Okay, da habe ich gar nicht ganz aufgepasst. Naja, auf jeden Fall, ja, er findet Buffy und weiß, dass sie das ist, weil sie das Geburtsmal trägt. Das kommt, glaube ich, in der Serie auch nicht vor. Nee. und ja, bildet sie zu einer Vampirjägerin aus, damit sie halt dieser Bedrohung von diesem einen Vampir Lotus, gespielt von Rutger Hauer, Herrin wird. Unterstützt wird sie dabei von so einem Loser-Typen in der Schule namens Pike. Und jedem Fan der Serie, da schlackern kurz die Ohren. gespielt von Luke Perry. Noch ganz am Anfang seiner 90-210-Karriere. Und der, ja, der ist so ein bisschen auch so ein Außenseiter-Typ, und aber freundet sich dann irgendwie mit Buffy an und hilft ihr dann beim Kampf der Vampire. Und es kommt halt zum großen Showdown beim Prom, beim großen Abschlussball. Und ja, Buffy gegen die Vampire, Pike gegen die Vampire, paar helfen noch mit gegen die Vampire. Und am Ende ist triumphiert Buffy und fährt mit Pike auf dem Motorrad in den Sonnenaufgang davon.
Kurz erklärt.
Jubilidu, genau. ja, also durchaus eine Starbesetzung auch so aus heutiger Zeit gesehen. Also wie gesagt,
ey, wer da alles mitspielt.
Genau, das ist.
Alter, das ist ein Highlight für mich. Da kommen wir dann später drauf.
also wie gesagt, Donald Sutherland. Wird man ja, sich erkennen.
Rutger Hauer,
Paul Rubens in einer kleinen Rolle, also der ist vor kurzem gestorben, ist in Pee-wee Herman da in Amerika berühmt war, wie gesagt, Luke Perry.
Hilary Swank.
Hilary Swank, die zweifache Oscar-Preisträgerin Hilary Swank in ihrer ersten Filmrolle. Oder zum Beispiel auch David Arquette, bekannt durch Scream und Scream 2.
Drei. und er hat bei dem, hier, wie hieß denn der Film hier, der über die WCW war, wo es halt um so Wrestler ging. Der hat ja auch einen kurzzeitigen Champion-Run gehabt in der WCW, wo der Champion war. Da hat er bei so einem Match mitgemacht, wo so drei Käfige übereinander gestellt. David Arquette, was denkst du, der hat ja letztens so eine Doku rausgebracht, die ich ja immer noch gucken will, dass da hat er sich kurz mal wieder ins Wrestling begangen sozusagen und hat versucht sozusagen seine Schande aus WCW-Zeit nochmal gut zu machen. So, die hieß irgendwie, glaube ich, Please Don't Die, David Arquette oder so ähnlich irgendwie. Ich versuche die immer noch hier zu kriegen, weil die halt noch nicht in Deutschland irgendwie so richtig verfügbar ist halt. Sehr zu empfehlen. Also der Mann, der ist tatsächlich auch ein bisschen ein Wrack. Und versucht aber eigentlich irgendwie gut über die Runden zu kommen. Also ist eigentlich, glaube ich, doch ein ganz, ganz netter Mensch, der aber einfach, ich sag mal, die falsche Entscheidung im Leben getroffen hat. Ja,
naja, er hat auch Courtney Cox geheiratet zwischendurch, weswegen sie auch mal offiziell als Courtney Cox Arquette aufgetreten ist. Haben sie entscheiden lassen, sind aber irgendwie noch freundschaftlich verbunden gewesen, haben sogar eine Produktionsfirma eine Weile zusammen gehabt. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber
naja. Ja, immer noch. Die hat ihm ja dann quasi auch in der Doku so ein bisschen abgeraten, er soll aufhören, diese Deathmatches zu machen.
ja, und tatsächlich haben wir als Basketballer mit der Nummer 10 Ben Affleck in einer kleinen Rolle mit Text.
Und als hier, ich glaube, Chef Kfz-Mechaniker, keine Ahnung, ist Thomas Jane da, der mit Perry quasi irgendwie da mit in seiner Werkstatt hat. Also wer hier alles mitspielt, das ist wirklich Wahnsinn.
Ja, und irgendwie, also Ricky Lake, auch eine Schauspielerin und Moderatorin aus Amerika, ist jetzt hier nicht so bekannt, aber die hat auch irgendwie so eine kleine uncredited Rolle. Was mal wieder auch den Beweis bringt, dass halt viele amerikanische Filmstars in ihren Anfängen in Horrorfilmen mitgemacht haben.
Ja, richtig.
Weil da immer gerne junge Leute gebraucht werden, die eben nicht viel Geld kosten. So. Und ja, im Prinzip kannst du aber auch sagen, der Film hätte ja auch gewaltig nach hinten losgehen können.
Oh ja.
Aber tatsächlich sind wir jetzt irgendwo auf einem Mittelweg hier. Und wen habe ich noch? Ach so, ja, natürlich. Christy Swanson. Christy Swanson, Buffy Nummer 1, die ja in den 90ern ein bisschen Erfolg hatte und in letzter Zeit nicht mehr so. Und vor allem dadurch aufgefallen ist, dass sie eine Pro-Trump-Unterstützerin ist. Und ja.
Aber das Letzte,
was ich gelesen habe, dass sie halt auch so eine Impfskeptikerin und alles war und dann mit Covid-19 ins Krankenhaus gebracht wurde.
Nun ja. So viel dazu. Aber sag mal, die ist nie, das fand ich ja ein bisschen schade, dass sie auch nie so eine Art Cameo irgendwie bei Buffy dann mal hatte in der Serie, ne? Irgendwo mal so als Special Credited, keine Ahnung, dann läuft sie mal durchs Bild oder sie ist irgendwie die Bartenderin, irgend sowas.
Weil das haben wir irgendwie, während die Serie lief, haben wir auch so ein bisschen mal gehofft oder vermutet, dass da mal irgendwas auftaucht oder dass auch vielleicht Luke Perry auftaucht. Dagegen hätte er nun gar nichts gesprochen, dass der als Pike auftritt. Mhm. Und es wäre auch super gewesen, wenn Spike und Pike zusammen einfach irgendwo mit dem Motorrad unterwegs gewesen wären. Da hätte ich, aber hat sich irgendwie nicht ergeben, keine Ahnung.
Ey, das Ding ist halt, so was ich jetzt so ein bisschen mitgekriegt habe durch die Recherche, ich glaube auch Joss Whedon meidet diesen Film dermaßen. Er will eigentlich am liebsten gar nicht mehr so richtig damit in Verbindung gebracht werden. Und ich kann mir vorstellen, dass der da auch versucht hat, alle Brücken so ein bisschen davon so zu lösen. Halt.
Naja, also das Ding ist ja auch, er musste zum Beispiel die Kröte schlucken, dass also die Produzenten und Regisseurin von dem Film, also dieses Duo, Fran Rubel-Kuzui und Cass Kuzui, die, also Fran Rubel-Kuzui, die Regisseurin, und Cass Kuzui ist ihr Mann, die Rechte da als noch inne hatten, die sind ja auch in der Serie immer genannt als Producer.
Mhm.
Aber die hatten nie was damit zu tun. Aber die mussten genannt werden, weil sie halt die Rechte hatten. Und ich vermute mal, er musste halt trotzdem noch Geld an die abdrücken. Also die Leute, die ihr seine erste Vision kaputt gemacht hatten, so ein bisschen. Und ich glaube, der wollte denen jetzt nicht noch extra was irgendwie geben, je nachdem. Also der hätte vielleicht auch wieder rechtliches Gemengelage gegeben, wenn die gesagt hätten, naja, aber der Pike ist ja eigentlich meine, irgendwas weiß ich. Also ja, irgendwie hättest du daraus was stricken können. Keine Ahnung. Wobei die Fran Rubel-Kuzui, oder die Kuzui sind ja später nie wieder groß als Filmemacher selber in Erscheinung getreten. Die haben vor allem viel japanische Serien und sowas nach Amerika importiert und sich um solche Sachen da gekümmert.
Ja,
ja, aber gut. Dazu kommen wir alles noch zu diesem
ganzen. Genau. Links. Dann steigen wir mal einfach mit den Highlights ein, würde ich sagen.
Genau. Und auch im Sinne der deutschen Synchro, die es hier gibt, freuen wir uns auf die ersten Highlights.
Aber es ist das Mal der Hexen.
Was? Dieser behaarte Leberfleck? Den habe ich längst wegoperieren lassen. Dass Sie darüber Bescheid wissen, beweist überhaupt nichts. Sie brauchen 2 Gehirnklempner, um Ihre verbogenen Rohre wieder zu richten. Kommen Sie mir nicht in die Quere, Loden, Hugo.
Hast du schon mal geträumt, jemand anderer zu sein?
Das träumt doch wohl jeder.
Ja, also die deutsche Synchro ist durchaus was Eigenes für sich. Ich bin da noch ein bisschen, also ob das Gutes oder Schlechtes ist. Aber Loden-Hugo fand ich geil.
Da gibt es ja öfters mal solche Sachen halt irgendwie, ich weiß auch nicht, aber das ist fast schon in die Richtung Schnotterdeutsch gekommen. Also es gibt manchmal so Momente, wo du sagen könntest, es geht in die Richtung, gerade wenn die Leute irgendwie gerade mal nicht in die Kamera gucken, dann spricht mal noch einer irgendwie, da wird nochmal ein Spruch gedrückt oder sowas halt. Weiß ich nicht, wenn die Lippen halt schon fertig sind mit Bewegen, kommt nochmal irgendwie ein Satterspruch.
Oh ja, oh ja, ja.
Also da waren so viele Sachen dabei, wo du sagst, das könnte definitiv eine Schnotter-Synchro gewesen sein.
Ja, ich glaube, das haben die auch versucht, zumindest irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht war die Verleihfirma da nicht davon überzeugt, dass das witzig genug ist, oder konnten mal wieder nicht den Wortwitz von Joss Whedon übersetzen, wie es ja die Serie noch schlimmer getan hat, aber nicht im Sinne von, wir machen es schlechter, sondern wir bügeln irgendwie alles glatt, damit wir hier schnell durchkommen und alle Folgen synchronisieren konnten. Ich bin absolut kein Fan von der deutschen Synchro, von der Serie.
Ja, ich schon.
Von der Serie?
Ja, klar. Ich hab das als Kind nur in Deutsch geguckt. Deswegen ist es eigentlich, das ist wie mit Bud Spencer und Terence Hill Filmen oder sowas halt. Wenn du das dauernd in Deutsch geguckt hast, guckst du dir das im Original nie an.
Naja, das Ding war, ich habe das ja auch immer auf Deutsch geguckt und dann habe ich zum ersten Mal bei der 5. Staffel mal bei Freunden im Internet haben mir dann die 9 Folgen geliehen. Dann war ich extrem erstaunt darüber, wie viel Wortwitz und wie viele coole Sprüche dabei sind, die nie im Deutschen vorkommen. Dann habe ich mir dann in der Folge die Staffel davor auf DVD geholt, damit ich es mal auf Englisch gucken kann.
Ja, ich weiß, das Ding ist halt, Resa guckt ja jetzt gerade wieder auf Disney Plus halt eben und auch in Englisch quasi. Das ist im Endeffekt ist es wie mit Friends. So, ich müsste es mir auch nochmal komplett in Englisch und wahrscheinlich ist es auch besser, ja, aber du bist so an die deutschen Synchronisationen halt eben gewohnt von den Stimmen her, dass es sich irgendwie falsch anfühlt, das im Original anzugucken.
Ich würde sie wieder auf Deutsch gucken. Aber gut. ja, sicher, ein kleines Highlight, sagen wir mal so, dass die zumindest irgendwie was draus gemacht haben, sei es wie es sei. Ich meine, also wenn du so einen Film ausleihst, dann, ja, da kommen sie jetzt nicht auf die Idee und sagen, Joss Whedon, der hat mal für Roseanne 3 Drehbücher geschrieben, da will ich aber morgen nachher gucken, du.
Na, das Ding ist halt auch an der ganzen Sache, du musst ja auch sagen, dass durch die deutsche Synchronisation halt auch wieder so ein paar bekannte Stimmen halt gekommen sind, ne? Rutger Hauer, der hat ja hier die von Bruce Willis gekriegt quasi. Der hat die, glaube ich, auch sonst immer gekriegt, die deutsche Synchro. Das war, glaube ich, die von ihm auch, ja?
Nee, manchmal hat auch Thomas Danneberg gehabt, also hier
okay.
Arnold Schwarzenegger und so.
Ja. Aber das hast du auf jeden Fall mit drin. Du hast hier von seinem Handlanger, das war, glaube ich, die von Dingsbums hier, wie heißt er gleich, von Nicolas Cage, die deutsche Synchronstimme, das passt.
Ja, Donald Sutherland hat auch seine Standardstimme gehabt.
Ja,
also, ist schon okay. Luke Perry hat erstaunlicherweise nicht seine Stimme von 90-210 gehabt.
Die war zu teuer.
Das glaube ich nicht, aber gut. Ich hatte auch keine Zeit gehabt. Naja, was soll's. Ein anderes Highlight fand ich, also was ich so beim Gucken gemerkt hatte, und da dachte ich mir, oh, ja, okay, dann ist es schon richtig gemacht, nämlich, dass die Teenager sehr nervig sind in diesem Film.
Ja.
Also so wie die sich benehmen, die gingen mir sehr schnell auf den Keks und ich fand die dann auch wirklich so, haltet doch endlich eure Fresse. aber da war ich so, okay, ja natürlich, das ist auch richtig gut getroffen. Und anders fand ich auch sehr gut getroffen, weil das jetzt schon so schön 90er waren, dass die ganzen Teenager im Sinne von 90-210 alle schon Ende 20 waren, die hier gespielt haben. Also das ganze Basketballteam kannst du denken, hä? Was seid ihr denn? Seid ihr die Hausmeisterkolonne? Die
ja, muss ja generell sagen, also das kann ich ja generell schon jetzt so raushauen. Letzten Endes ist es nichts anderes als Clueless mit Vampiren. So, weil, also das fühlt sich so an, wie die vier agieren. Also ich hätte mich auch so ein bisschen, habe ich mich auch so an Mean Girls erinnert gefühlt und so. Also diese ganzen 90er Teenie-Komödien, so fühlt sich das an.
Bloß das mit, war das vor,
natürlich war das davor. Und da stelle ich mir tatsächlich die Frage, sind die alle beeinflusst worden davon? So?
Ja, vielleicht schon möglich. Aber ich finde halt auch, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob Teenager in Anfang der 90er in Amerika so geredet haben oder ob Joss Whedon da nur sowas reininterpretiert hat. Aber so wie die halt rüberkommen, also auch, ich meine, das ist auch wieder Parodien, dass sie sehr dümmlich sind und nichts wissen von der Welt. Die gehen mir auf den Sack nach, was sind das denn für Leute? Aber natürlich, ja klar, die müssen ja so sein, sonst macht es ja hinterher keinen Sinn, dass sich Buffy ändert.
Genau, und das ist halt so ein Highlight für mich, die Figur Buffy an sich, weil die halt eben erstmal so als dieses typische Blondchen halt loslegt, ne, oberflächlich, kümmert sich halt irgendwie nur so um die alltäglichen Sachen, die halt, um sie sich halt ein Teenie kümmert und so. Und dass sie dann aber diese Wandlung durchmacht, eben doch zur toughen Frau, die halt eben die Leute beschützen will, halt eben dann auch eine ordentliche Trainingsmontage kriegt und so weiter und so fort. Also da merkst du schon tatsächlich, man kann heute über Joss Whedon halten, was man will, aber der hat schon ein bisschen manchmal so Frauenrollen verstanden, muss man mal sagen.
Ja, ich meine, gut, wir nehmen das jetzt alles hier auf, wo das alles bekannt ist, dass der Mann zwar, ich fasse es mal kurz zusammen, der Mann ist nach wie vor ein brillanter Autor gewesen, aber menschlich eine Vollkatastrophe. So viel sagen auch die Leute, die für ihn gearbeitet haben.
Mhm. Sarah Michelle Gellar inklusive.
Ja, in sagen wir mal, der einen oder des anderen strengeren Form, als ich es jetzt formuliert habe, aber dabei können wir es auch belassen. Ja, und was wollte ich sagen? Genau, dass das mit der
die Entwicklung, dass die Entwicklung der Figur ganz gut gemacht
genau.
wird.
Genau, was mir auch gefallen hat, es gab tatsächlich auch mal so ein paar schöne Joss Whedon-Momente, wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema sind. Also gerade zum Beispiel nach der Trainingsmontage, da unterhalten sich mal Merrick, der Wächter und Buffy, was sie mal werden will und sowas. Und sie sagt dann irgendwie, im Deutschen sagt sie, möchte Consultant werden, im Englischen sagt sie, möchte Buyer werden. Mhm. Hat sie mal irgendwo gelesen, Buyer, Buy Things und sowas. Und im Englischen ist es halt noch schöner, weil das ist wirklich so, das hättest du 1:1 aus der Serie dann nehmen können. Also Sie hat keine Ahnung so ein bisschen von der Welt, aber sie ist irgendwie, ja, läuft irgendwie unschuldig mit großen Augen da durch. Und ist irgendwie halt positiv gestimmt und das gefällt dem Merrick auch, weil der sie vorher halt so abschätzig behandelt. Also da sitzen die nur zusammen und trinken irgendwie was. Und das war ein schöner Moment. Da hab ich doch
sie ist ja auch eigentlich, also das fand ich auch schön, weil sie auch gesagt hat, sie will einfach nur nett sein irgendwie so. Dass das so, ja, die hat schon irgendwie ein aufrichtiges Herz irgendwie so. Das ist ja jetzt mal hingestellt, dass die am Anfang so ein bisschen diese Oberfläche, aber eigentlich, wenn du sie richtig kennenlernst, kümmert die sich schon um einen so. Und der Merrick, der ist ja halt auch so, der kennt ja nichts anderes, außer halt die Leute auszubilden und dann zu sterben dementsprechend halt sozusagen. Und anstatt einfach mal so ein bisschen Alltag, der, das ist auch schön, wie er sich öffnet und dann eben so sagt, so ja, eigentlich möchte er ganz gerne Schuster werden und so weiter und so fort halt, was theoretisch in der heutigen Zeit eher so war, so naja, ist jetzt eher ein bisschen das geringfügige Handwerk. So. Für ihn ist das halt was absolut Besonderes. So. Das war wirklich ein schöner Moment. Kannst du sagen, was du willst?
Ja. Anderes Highlight von mir sind tatsächlich auch die Nebencharaktere, weil da so ein bisschen tatsächlich auch das, was man so später aus der Serie kennt, dabei ist. Also der Rektor, der... Ja.
Ich war auch mal auf so einem Festival und dann konnte ich die Musik hören. In meinen Fingern.
Oder der Basketballtrainer, der irgendwie, also...
keine Ahnung vom Basketball hatte.
Genau, aber die Leute
was sind wir, die Kreuze oder die... Ja.
Ich habe auch irgendwie gelesen, dass die Rolle für den Coach war zuerst eine Frau. Und dann haben die kurzfristig abgesagt und dann mussten sie schnell jemand rankriegen. Und da war es halt Paul Rubens. Und der hat dann irgendwie auch nur irgendwie ein bisschen gemacht, was er wollte. Und aber gerade auch so ein bisschen David Arquette, also der Kumpel von Pike, der dann gebissen wird und zum Vampir wird. Und am Anfang dachte ich noch, ja, wie spielen die denn und so, und David Arquette und so, aber der hat dann noch richtig aufgeholt und spielt das auch so völlig übertrieben. Und im Deutschen machen sie sogar was Nettes dann draus, wenn nämlich der Kumpel bei Pike am Fenster auftaucht, irgendwie im zweiten Stock, und Pike auch erstmal so ein bisschen unverdächtig ist deswegen. Der David Arquette möchte gern reingelassen werden.
Lass mich rein, Pike, ich habe mächtigen Hunger.
Geh nach Haus, Benny.
Ich hab Hüngerchen.
Du hast total abgehoben. Mach, dass du wegkommst. Verschwinde.
Mann, ich sag dir, ich hab Hüngerchen.
Ich hab Hunger. Ich hab einen Bärenhunger.
Ja, aber Luke Perry ist schlau, der macht nicht das Fenster auf, weil sieht, dass sein Freund fliegen kann, das kommt ihm nicht so ganz geheuer vor.
Ich finde das generell, finde ich die Figur von ihm halt schön, wie entspannt der halt irgendwie ist die ganze Zeit. Ich meine, mag auch sein, dass das die Synchronisation ist und so weiter und so fort, aber der Kraft ja relativ schnell scheint sich hier um Vampire zu handeln, so nach dem Motto, und kommt dann aber noch mit, die sagen, hä, aber das gibt's doch nur am TV und so weiter und so fort. Und dann will er ja eigentlich am liebsten noch die Stadt verlassen, klappt alles nicht so ganz, weil sein Auto scheiße ist. Ja, ich muss glaube ich sagen, auch generell, mir gefällt einfach der Humor in diesem Film, weil der, es ist halt irgendwo, es sind Vampire und eigentlich ist es ja schon irgendwie, dass es auch um Mord und Totschlag geht, so kannst du halt sagen, aber die lockern das halt alles schön auf, so, ne, da ist sich auch von Gefahr her irgendwie, ist sich keine einer richtigen Bedrohung halt irgendwie so bewusst, so, selbst der Obervampir und so weiter und so fort, das ist irgendwie so alles so, naja, komm ich nicht heute, komm ich morgen, so nach dem Motto, und ich meine, da sterben ja richtig Leute, die halt auch irgendwie wichtig sind für die Handlung und so weiter und so fort, aber es ist halt so, das wird halt weggelächelt und dann geht das fröhlich weiter.
Genau. Also warum sich jetzt groß hier Kopf machen?
Ja.
Ja, aber so die Nebencharaktere. Also gerade in der Serie hat man ja öfters Direktoren haben eine besondere Rolle in jeder Staffel von Buffy, immer wieder neuer. Und da ist schon ganz cool, dass das hier auch so seine Anfänge hat. Und der Typ, der den spielt, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber der spielt auch bei Office Space. Weiß nicht, ob du den Film kennst.
Ja, der spielt bei vielen, den kenne ich auch. Das ist auch so ein Edel-Nebendarsteller-Typ irgendwie, der viel in solchen Sachen mitgemacht hat.
Ja, bei Office Space, da ist er da. Dieser eine Typ, der irgendwie da im Büro sitzt oder wie, also dieser ganz Schräge da, der mit der Brille und der in dem sein Tacker geklaut wird und dann durchdreht und so.
Naja, und wo wir es eh jetzt gerade von den Nebenfiguren haben und so weiter und so fort, ich möchte mal auf die Parallelen zur Serie eingehen, weil das ist nämlich ein Highlight für mich. Du kannst ja sagen, was du willst, aber da sind schon sehr viele Anleihen, wenn du dir schon die Charaktere aus der Serie später kennst, siehst du halt auch, wo es herkommt. Ne? Also Pike ist eindeutig eine Mischung aus Xander und Spike. So. Also der Look ist so Spike, aber wie er sich gibt, ist so ein bisschen mehr Xander halt, ja, eben. Du hast auf jeden Fall eine Cordelia in Hilary Swanks Charakter. Eine Willow fehlt leider Gottes, aber ich finde auch so ein bisschen Giles hast du in Merrick drin. Also erst so am Anfang ist er so ein bisschen, es gibt ja durchaus ernste Momente von Giles, ne? Aber er ist ja auch eher so, wenn es dann so ein bisschen entspannter wird, dass er halt so ein bisschen auftaut und dann diese besondere Beziehung hat zu Buffy. Das hast du ja zwischen den Zweien halt auch, gerade in dieser einen Szene so. Und was ich am geilsten fand, wo wir wieder an diesem Anfangspunkt kommen, dass Joss Whedon im Endeffekt das eigentlich alles hier leugnet, dass das existiert und nur sein Drehbuch. und das vielleicht sogar noch mal so ein bisschen berichtigt hat. Ich finde ja so diese Grundstory von dem ganzen Film ist eigentlich die gesamte erste Staffel von Buffy, weil ja. der Hauptvampir sozusagen, das könnte eins zu eins der Master sein, plus dass der Master bedrohlich ist und gelungen, ja. Lotus nicht, da komme ich aber später noch drauf.
Ja.
Gut, an einem, ich sag mal, neben Charakter Vampir fehlt's halt so ein bisschen halt in der Serie, so was so der Handlanger ist. Hier hast du halt irgendwie so einen absoluten Comic Relief, aber okay.
Ja, der hat halt die geile Szene, wo er stirbt, aber ansonsten macht er nicht viel Eindruck.
Die ist das so geil. Das ist ein Highlight für mich. Ey.
Ja, kommen wir gleich. Okay. die Verbindungen.
Genau, und ich finde auch generell so vom Look und Feel her, so hast du halt eben viel so, also dieses 90er-Vibes, finde ich, die hast du in der Serie sowieso dann immer noch mit vertreten, klar, ist ja dieselbe Zeit, aber ich finde, dass das hier sehr, sehr schön halt rüberkommt, so, also du wirst wirklich nostalgisch bei dem Film.
Also ja, also die Serie geht jetzt auch in die 2000er über, ich meine, die Serie ist tatsächlich so ein bisschen auch so eine Übergangs-, sagen wir mal, Popkultur von den 90ern dann in die 2000er, das kannst du schon naja. So mitnehmen, auch vom ganzen Look und Feel und so weiter. Aber hier hast du tatsächlich noch so Hardcore 90er, also was man wirklich so mit allem Klischeehaften auch in Verbindung sieht. Gerade ja, auch, weil er dort in L.A., sag ich mal, auch diese ganze 90er-Mode mit poppig, bunt, Jeansjacken und sowas, das kam ja alles irgendwie daher, also von daher.
Ja, vor allem generell auch hier, wo die dann das quasi das erste Mal auf Pike und seinen Kumpel halt eben treffen in dieser Bar, das sah aus wie Sprungs. So aus der Serie sozusagen halt. Wahrscheinlich sehen die alle so aus, die Bahn. Da wird sich viele Unterschiede geben. Aber es sah wirklich so fast exakt genauso aus.
Ja klar, ich meine, also der wird schon, ich meine, im Endeffekt hat er auch die Serie dann hinterher gemacht, um so natürlich seine Vision dann besser darstellen zu können. Plus halt neue Charaktere und so. Und auch die Backstory ein bisschen geändert. Klar. Und also, ja, wer dann aufpasst und auch so ein paar Sachen dann merkt, dann denke ich mir, ah ja, interessant. Ich fand zum Beispiel auch, das wird im Deutschen tatsächlich umgeändert, idiotischerweise. Buffy kriegt Krämpfe, wenn Vampire in ihrer Nähe sind. Das gibt zum Beispiel in der Serie nicht. Und im Deutschen wird das als Magenkrämpfe verkauft. Im Englischen sind es tatsächlich wie Regelschmerzen. Und dann sagt sie dann auch so großartig, meine Waffe gegen Vampire ist PMS, schön. Da wird halt im Deutschen so irgendwie glatt gebügelt mit dem Magengriff, das ist schade. Ja, ja. Oder ja, es gibt auch so andere nette Sachen, also wo sie dann aber das passt vielleicht zu dem Ganzen, also erstmal wieder Merrick ihr verkauft, dass sie eine Vampirjägerin ist. Ich meine, es sind noch die 90er, da hatte man schön Vertrauen zu den Leuten. Ich weiß nicht, vielleicht. Der tritt da auf, die alte Sack mit Handschuhen und Mantel in der Highschool.
Der war immer kalt, der war immer kalt.
In Los Angeles. Und sagt, du kommst heute mit auf den Friedhof.
Ja, ja.
Das Grab zeigen und sie so, na gut, wenn es sein muss, dann komme ich halt mit.
Weil es ist auch so geil, ne? Die trägt ja die ganze Zeit, wenn die in diesen Cheerleader-Klamotten, das trägt die halt auch natürlich Sport-BH oder Push-Up oder was weiß ich nicht was. Ja, oder sie trägt halt, also ja, ich habe mir halt die Frage gestellt, trägt die BH? Also sieht also nicht so aus im Endeffekt, ne? Weil du natürlich irgendwie schön die Zelte halt die ganze Zeit siehst sozusagen, wie sie aufgestanden sind. So. Und ich habe ja auch gedacht gehabt, na, das ist ja schon alles ein bisschen komisch, wenn da so ein merkwürdiger Typ kommt, ne? Und sie da irgendwie dann halt, ich sage mal, nur durch diesen Sport-BH oder wie auch immer, oder Push-Up, wie du das Ding halt nennst, sozusagen dort steht so, das hat alles ein komisches Beigeschmäckler. Ja, also
dann wartet er auf sie in der Mädchenumkleidekabine.
Ja.
Und dann sie ist irgendwie so ein bisschen gechillt und sagt irgendwie so, you can't be here, this is a very naked place. Aber damit hat sie es auch schon.
Das ist ja auch schön, wo es ja dann quasi, da ist ja dann die Szene auf dem Friedhof passiert sozusagen halt, da trifft sie ja quasi die ersten zwei Vampire und kann sich dem auch gut erwehren. Und dann kommt er ja eben wieder und wirft halt in dieser Mädchenumkleidekabine einfach mal ein Messer auf sie. Das hätte auch da hinten losgehen können. Sie hält das natürlich auf, aber das hätte auch absolut schief gehen können. Was macht denn der dann?
Ja, schnell abhauen.
Ja, ja. Aber das war dann auch eine schöne Szene, weil dann ja auch so langsam klar wird, dass sie halt eben die Jägerin ist und diese Kräfte natürlich hat. So, das finde ich auch schön, dass es nicht so krass ausgesprochen wird, dass sie halt eben, sie ist halt Jägerin, klar, sie kann das halt alles, aber es wird nicht klar gesagt, ja, du hast so eine Art Superkräfte sozusagen. Weil sie kann ja, wenn sie zuhaut, schon ordentlich zuhauen und so weiter und so fort. Und sie verpasst ihm dann eine, ne? Er hat dann auch richtig erstmal zu tun, weil er hat die voll auf die Nase gekriegt. Also mich wundert es, dass er nicht geblutet hat. Aber das ist auch schön, weil das halt auch so dieses nur nebenbei ist. Sie wundert sich dann erstmal, okay, krass, dass ich hier so zuschlagen bin. Tut mir leid, ich habe noch nie jemanden verprügelt, aber schon geil.
Ja, geil fand ich eben auch die Trainingsmontage, weil halt einfach so, ja, jetzt haben wir drüber geredet, du hast mir gezeigt, was du kommst, so zack, Trainingsmontage, bam, 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 fertig, so, in 3 Minuten ist der ganze Scheiß abgehandelt, jetzt bist du eine Jägerin.
Ja, ja.
2 Wochen Intensivkurs.
Aber ich habe mich gefragt, hat sie das eigentlich selber gemacht, also Christy Swanson, oder hat sie einen Double gehabt?
Also du kannst sie ja wirklich sehen, wie sie zum Beispiel so gegen diesen Sack da tritt, aber wenn sie halt so diese Flickflack machst, dann siehst du nie ihr Gesicht, oder das ist immer irgendwas vor der Kamera, das ist sie nicht. Oder wenn sie schon Motorrad fährt, sieht man sie auch nur von hinten.
Wobei ich sagen muss, ich fand das schon cool, wie die quasi mit diesen Sprungkicks quasi hier diesen Sandsack halt eben weggekloppt hat. So. Und du musst ja auch sagen, also kleines Highlight auf jeden Fall, Agilität, was so die Kämpfe angeht, da war schon ein bisschen was dabei. So. Also sie haben noch ein bisschen mehr aufgetreten in der Serie dann, weil ja Sarah Michelle Gellar ja noch ein bisschen mehr trainierter irgendwie für die Rolle war. Aber ich finde, du hast schon gute Ansätze gehabt.
Ja, ich weiß auch nicht, so inwieweit das da... Inwieweit Joss Whedon irgendwie da involviert war, er hat ja irgendwie halt, war ja irgendwie auch vom Set, also zumindest so lange am Set, dass er sich extrem über Donald Sutherland geärgert hat, dass er seinen Namen nicht mal mehr aussprechen wollte.
Aber ich fand den gar nicht so schlecht, also was.
Also er hat irgendwie gemeint, dass er irgendwie arrogant und abgehoben war und dass er seinen Text nicht sagen wollte und durfte halt improvisieren, weil es die Regisseurin zugelassen hat.
Ja.
Und keine Ahnung. Also ich kenne das Originaldrehbuch nicht, ich kenne auch den Comic nicht. Ich weiß nur, dass es da einen gibt.
Also ich sag mal so, Donald Sutherland hat für mich eine einzige Szene, wo er dann auch wirklich so ein bisschen aushakt, beziehungsweise wo ich sage, okay, also irgendwie ist es hier nicht stimmig so. Und das ist natürlich dann sein Ende.
Genau, da kommen wir vielleicht noch, also mein anderes Highlight war noch gerade kurz vor dem Ende diese Kulisse von diesem Jahrmarkt, die fand ich geil.
Ja, da habe ich mich auch gefragt gehabt, haben die sich dort eingebietet oder haben die sich tatsächlich irgendwie da aus dem Fundus bedient?
Das muss schon irgendwie ein echter sein, aber da dachte ich mir, das wäre für die Serie auch geil gewesen.
Ja.
Wenn die mal in einer Staffel so ein Versteck gehabt hätten von Vampiren und so ein altersverlassener Jahrmarkt mit diesen coolen Rieseninsekten und sonst wie was, also das kam schon ganz cool.
Ich sag mal so generell so eine Folge, die halt irgendwie so mit diesen ganzen, was man halt so kennt, so Jahrmarkt, Horror-Jahrmarkt, irgendwie so mit sowas halt eben spielt. Keine Ahnung, das ist halt irgendwie so ein Jahrmarkt in der Stadt, ne, der dann irgendwie die keine Ahnung, Kinder oder Erwachsene halt irgendwie wegkascht sozusagen und Buffy muss dann halt investigieren und dann sind dort irgendwelche dämonenartigen Wesen, Mörderclowns, irgendwelche anderen Biester irgendwie so. Das wäre schon cool gewesen, ja. Stattdessen haben wir halt das Horrorhaus gekriegt in der Halloween-Folge, war auch nicht schlecht.
Das fand ich ganz cool. Ich meine, der Film ist, ich weiß nicht, wie viel sie rausgeschnitten haben, aber es ist auch alles irgendwie so, ja, da sind wir jetzt. Also diese Trainingsmontage wird nicht erklärt, das ist wohl das Versteck von dem Merrick, aber das ist irgendwie so ein altes, großes Haus. Ist egal, wir sind halt hier. So. Und irgendwie alles ist halt da, ne? Also die Höhle von dem bösen Vampir, die hat ihr eigenes Disco-Licht, damit der Sarg auch schön eingeleuchtet wird. Ja, ist egal.
Das sah teilweise aus wie bei Blade in dieser komischen Disco da. Ich muss auch generell sagen, wie einfach da vieles so abgehandelt wird. Die Eltern sind halt irgendwie nie da. Ne? Mhm. Die sind ja mit allem d'accord und sind nie da, alles scheißegal, so nach dem Motto, damit hat sich das Thema auch erledigt, dann muss sie sich quasi nicht noch mit den elterlichen Problemen rumschlagen, das sind im Endeffekt nur die Freundschaftsverpflichtungen, die sie so ein bisschen halt plagen, aber der Rest ist einfach so, kann ich machen, was ich will.
Ja, oder auch wo Buffy dann den einen Vampir umbringt, der halt auf zum Basketballteam gehört. Also sie kickt ihn ja weg und hat dann irgendwie, also dadurch verlieren sie das Spiel und dann bringt die noch hinterher um, aber irgendwie nimmt es am Ende auch so keiner so richtig krumm. Das ist halt jetzt Abschlussball, da können wir vielleicht darüber reden. Ja.
Es ist auch so geil, wie diese Basketball-Szene generell halt irgendwie so, ne? Das ist ja das, wo man dann auch Ben Affleck sieht. Keiner wird suspekt, dass der halt irgendwie diese Schlappohren hat, also diese komischen, wir nennen es mal Dämonenohren irgendwie so und diese Zähne und auch so ein bisschen Blut an den Seiten rausläuft, dass er blass ist und so. Scheiß drauf, so nach dem Motto. Also da ist keiner suspekt. Gleichzeitig kommt noch hinzu, irgendwie, der geht dann raus und haut dann vor Buffy ab und das Erste, was macht, ist bei so einer Mutter, hat gegen vor so einem Typchen und wieder abzuhauen. Also, das war auch so geil. Ja, was ist denn jetzt los? Da wurde es ja richtig schön klamaukig.
Ach ja. Ja, ich weiß nicht, hast du noch was?
Nee, ich wollte auch so langsam die Lowlights abdriften
Gut, wollen. Weil ich habe da nämlich tatsächlich etwas, wo ich so auf der Kippe bin. Da würde ich, ich fange mal, also wir machen mal das mit als Lowlight mit rein. Und das wäre nämlich die Vampire als solche. Ich wusste nicht genau, was ich von denen halten sollte. Sind die jetzt gut oder schlecht? Ich lehnte eher mehr in die Richtung schlecht, weil die halt wirklich sehr klischeehaft sind.
Ja.
Aber auch nicht witzig, denn klischeehaft.
Nee, also einmal klischeehaft auf jeden Fall. Sie sind aber auch sehr, sehr, ich sag mal so karikaturenartig fast.
Ja, ja, so Parodie.
Also so übelste Witzbolde. Ich finde, dass das halt eben wie heißt denn der Charakter von Ruben gleich nochmal? Wo hab ich's denn hier? Der Handlanger. Emmeline hieß der. Der ist irgendwie auch so, also du hast halt wirklich das Problem dafür, dass es Vampire sind und dass er auch so ein bisschen eine Horrorkomödie ist, du hast keinen Schiss. So.
Warte mal,
also
Paul Rubens war der Handlanger?
Ja, das war der Handlanger.
Achso, ich dachte, der war der Basketball-Coach. Bin ich dumm? Oder spielt er beides?
Nee. Paul Rubens war der Handlanger. Der war der
Ach so.
der den Arm dann quasi verliert.
Ah. Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen. Mach mal weiter, ich bin gerade ein bisschen geplättet.
So, und ich finde, der gibt auch alles, ne? Aber der benimmt sich halt dementsprechend klamaukig, kannst du halt sagen. Also vor den Vampiren hast du auf keinen Fall Angst irgendwie. So, die sind auch ziemlich blöd, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also, ja. Wo du auch schon manchmal in der Serie sagen kannst, okay, Leute, warum greifen nicht alle mal gemeinsam an oder warum seid ihr mal hier nicht intelligent und so? Da waren wir ja schon damals irgendwie ein bisschen froh, dass es damals so eine Drusilla und einen Spike gab, die dann sich mal intelligent gehandelt haben.
Ja.
Hier in dem Film ist es ja wirklich so, die sind ja so strotzend doof, die Jungs. Also da ist ja alles andere, also es ist wirklich so nach dem Motto, wir sind unsterblich, uns kann niemand was tun. Deswegen geben wir uns Scheiß auf alles und haben einfach Spaß, so nach dem Motto. Da stirbt einer, ist mir doch egal, so. Wir können uns auch später noch holen, den Jungen, so. Also gerade, wenn das dann so zum Ende halt hingeht und da ist so ein Vampir, der sich ans DJ-Mischpult stellt und dann einfach dort irgendwie den DJ biebt, da denke ich mir, was soll die Scheiße?
Ich meine, es ist ja alles eine Parodie irgendwo. Aber da musst du es auch ein bisschen ausbalancieren. Und das Problem ist, Rutger Hauer macht halt auch nur eine Vampir-Parodie.
Alter.
Und
das ist, also der ist so das wirkliche Lowlight für mich, Rutger Hauer, so als Lotus. Weil ich finde, er ist weder bedrohlich, noch, finde ich, macht er auch so klischee-mäßig Bela Lugosi-Vampir. Also als ob er in der Fasching-Abteilung irgendwie das Kostüm von Bela Lugosi gefunden hat und gesagt, das nehme ich. Und wo wir es vor uns hatten, irgendwie, Buffy musste Locken irgendwie den vertrimmen sozusagen, der hat auf jeden Fall dazugehört, hat gesagt, ich setze mir auch Locken auf, so. Der war irgendwie so ein Schickimicki-Vampir, der dann auch noch so eine hässliche Rotzbremse über seine Lippe hatte, das hat auch überhaupt nicht gepasst, so. Und ich finde auch, der hatte ja schon die Chance, sie zu killen, als die halt eben da auf diesem Jahrmarkt halt irgendwie sich treffen. Und dann sagt ja der Merrick zu ihm so, sie ist noch nicht bereit, so. Als ob die quasi wie so eine Absprache gehabt haben, okay, pass auf, gibst mir mal einen Monat Zeit, dann trainiere ich da jemanden, dann können wir mal gucken, wer der krasseste ist und dann, wenn ich verliere, dann verliere ich eben alles und wenn du verlierst, hast du halt Pech gehabt, so nach dem Motto so. Und also ich weiß es nicht, ich an Lothars Stelle hätte gesagt gehabt, es ist mir doch scheißegal, was ihr hier vorab machen wollt, die stirbt jetzt am Feierabend, ich will hier keine Bedrohung haben etc. und so. Aber das macht er ja die ganze Zeit und es wird einem ja so ein bisschen verkauft, dass er ja die Leute hypnotisiert, was so gar nicht rüberkommt.
Nee, das kapiert man dann auch erst später, also das ist ja dann, wenn Merrick stirbt, Buffy, also Lothar stehen sich gegenüber und Merrick ist dabei. Und dann ist halt so, die kann irgendwie nichts mehr in dem Moment. Und du fragst dich, hä, wieso? Warum machst du denn jetzt nichts? Und das ist wohl so, also es wird halt nicht inszeniert, dass der irgendwie hypnotisieren kann oder halt irgendwie so Leute in Trance versetzen und sowas. Und es ist auch irgendwie ein bisschen komisch, weil er kommt irgendwie so rüber, als ob er irgendwie darauf wartet, dass sie noch weiterentwickelt ist. Also irgendwas, vielleicht will er auch das Blut der Jägerin trinken und so ein Kram. Aber das ist auch so ein anderes Lowlight bei der ganzen Sache, die dann das so mit reinspielt. Ich weiß nicht, wie viel im Originalskript als Backstory drin war. Aber die haben ja so alles auf das Allernötigste zusammengestrichen, dass du dir halt diese Regeln, wie das dort funktioniert, wo halt so in jeder Art von Fantasie, sag ich mal Fantasy, egal was das jetzt ist, es muss irgendwie ein bisschen stimmig sein, dieses Worldbuilding. Und das ist halt hier extrem kurz alles. Also das Einzige, was halt uns so richtig vorgesetzt wird, ist, dass man Vampire ins Haus bitten muss. Sonst geht's nicht.
Mhm.
Oder halt, dass Buffy ein paar bestimmte Fähigkeiten hat. Also gerade eben, wie sie kriegt Krämpfe, wenn ein Vampir in der Nähe ist und sowas. Aber das war's auch schon. Also, warum es eine Jägerin gibt, warum die Jägerinnen, ihre Vorgängerinnen irgendwie alle so ein bisschen sich übertölpeln ließen und sowas, das wird auch nicht so ganz klar. Ich meine, da gibt es ein paar ganz coole Szenen. So, man hat so eine Traumsequenz, wo sie irgendwie so ein Mädchen ist, das im Bett liegt und sowas. Und da kommt der Lotus da in ihrem Traum und so. Und das war eigentlich ganz cool, aber dann das funktioniert dann wie mit dem Rest wieder zusammen nicht, weil du halt nichts weißt darüber. Und nur wenn du die Serie kennst, da denkst du dir, okay, ja, das und das. Und das ist ein bisschen anders als so. Und weiß ich halt nicht, wie viel da im Original drin ist und wie viel sie dann da rausgestrichen haben. Aber ich könnte mir vorstellen, eine Menge.
In der Traumsequenz hätte nur gefehlt, dass da so ein Typ auftaucht, der so zwei Käsescheibenwände reinhält.
Ja.
Nee, aber das ist halt wirklich, also ich muss auch wirklich sagen, und das meinte ich halt vor uns mit irgendwie, du merkst so richtig, dass die erste Staffel der Serie nochmal wie so eine Chance ist, das alles wegzumachen, indem sie halt wirklich einen richtigen Master hinstellen, der halt eben auch bedrohlich ist, vor dem Buffy Angst hat, der wirklich eine Gefahr ist und so weiter. Weil Lotus hier zeigt mir halt nicht, dass er eine Gefahr ist. So, du weißt nicht, was will er. Wenn er die Stadt unterjochen will und alle irgendwie zu Vampiren machen will, dann lässt er sich ganz schön feiern und lässt Buffy extrem viele Chancen, sich zu entwickeln und zu einer Bedrohung zu werden für ihn. Wenn er aber gleichzeitig eigentlich nur Spaß will und es ihm darum geht, mit der Jägerin zu spielen, dann wird mir das auch nicht so richtig irgendwie gezeigt. Und am Ende des Tages ist es ja sogar so, dass er ja auch wirklich Buffy halt eben Vampire zum Fraß vorwerfen lässt, sozusagen. So, also der opfert ja irgendwie teilweise seine ganzen Viecher. Das ist halt auch so ein Lowlight für mich, so dieses generell, so dieser Endkampf in der Turnhalle. Keiner von den Vampiren, und dafür, dass es ja so viele waren, schafft es ja wirklich, dort lebend rauszukommen. Die werden ja alle von den Schülern abgemoxt, von den Schülern sind vielleicht 2, 3 tot. Aber der Rest schafft es halt, die ganzen Vampire zu übermannen, und die Vampire haben gar nichts gekonnt. Und Lotus, der dann letzten Endes alleine dasteht und gegen Buffy kämpfen soll, nimmt er dann irgendwie, der hat dann natürlich einen Katana dabei, klar, wo auch immer das her hatte, der tut ja dann so, dass der quasi halt Buffy zuschauen lassen will, wie er jetzt hier irgendwelche Schüler umbringt. Natürlich holt sich Buffy die erstbeste Waffe, was glaube ich eine Fahne ist, kämpft gegen ihn und killt ihn dann irgendwie auch noch. Und der hat halt nichts gewonnen. Der hat halt sein gesamtes Gefolge geopfert, die sind halt weg. Er steht alleine da und tut immer noch so, als ob er der krasse Macker ist und kriegt aber relativ schnell auf die Opsen so.
Ja, ich meine, aber das ist auch einer der größten Lowlights für mich. Die Regisseurin ist eine Pfeife. Die kann keine Action inszenieren. Und also ich meine, gut, ist schon sehr lange her, dass ich den Film gesehen habe, aber ich hatte wirklich vergessen, wie schlecht das ist. Also, wenn du heute die Serie guckst, dann denkst du auch manchmal, ein bisschen fernsehmäßig und sowas, waren halt 90er und so, nicht viel Geld und so, aber egal. So, aber das war halt echt mies. Also, wenn mal eine gute, halbwegs okay Action-Sequenz zusammenkommt, da muss man schon schwer gucken. Also die Trainingsmontage, die war ganz cool, aber es werden halt oft auch, wenn die Kämpfe sind, Schläge werden nicht gezeigt oder es wird nur das Ergebnis gezeigt. Also dann irgendwie gerade, wo Buffy klaut einem Rocker irgendwie das Motorrad. Und was sieht man da? Der Motorradfahrer fällt auf den Boden und das Motorrad fährt weg. Also du siehst keinen Kampf, sondern irgendwie halt alles geschnitten in der Comedy und dann ist es auch nicht lustig. Und die Kämpfe sind so lahmarschig inszeniert. Gerade der Schlusskampf. Das ist echt so, bäh.
Ja. Also wie gesagt, das unterstreicht halt eben nochmal, wie bedrohlich der Lotus-Charakter halt eben aus. Weil du hast halt auch nicht so das Gefühl, dass sie Schwierigkeiten hat, halt eben ihn zu besiegen. Dafür, dass er jetzt der Obermacker ist und sie jetzt gerade erst Frischjägerin, laut dieser Logik müsste sie ja in der Serie eigentlich jeden Vampir richtig schnell fertig machen. Und da ist es ja auch teilweise so, dass die auch von normalen Vampiren ordentlich mal aufs Fressbrett kriegt.
Ja, und dann, ich meine, in der Serie begegnen sie oft so Gelegenheitsvampiren, die halt da rumstreunern und sie macht sie dann fertig und so. Aber hier ist es halt, die sind auch nur quasi Rumstreuner. So, also die sind ja nicht wirklich bedrohlich. Und mit dem Kostüm, also die Zähne sehen halt kacke aus bei dem Kostüm. Und leider gibt es auch keinen Verpuffungseffekt. Gut, damals war das wahrscheinlich schweineteuer. Die werden halt nur erstochen und dann fallen sie um.
Sie haben sich ja zumindest Mühe gegeben, so ein paar von denen quasi mal von hinten aufspielen zu lassen, dass es halt eben sie per Trick gemacht haben, dass quasi jetzt halt so ein Flock durch sie durchkommt oder so.
Ja,
Aber das ist dann aus höchster Gefühle sozusagen. Also das ist das Nächste. Es gibt halt wirklich kaum Blut bis gar nichts. Also irgendwie, dass da mal was passiert. Selbst der eine Typ, der seinen Arm verliert, das ist halt auch eher so meh, sehr ereignislos. Der Pike hat dann eben irgendwann einfach so einen Arm in der Hand und das war so ein Gummiarm. Da hätte man ein bisschen mehr draus machen können irgendwie.
Ja, dann ist er ja auch nicht tot, weil der Arm abgerissen macht ja nichts. Aber es geht durch den ganzen Film. Es gibt halt keine Steigerung der Action und keine... Ach, ich weiß nicht, das ist halt alles, lässt dann immer sehr unbefriedigt zurück.
Ja, vor allen Dingen ist ja das aufgefallen, es wird ja dann sogar noch klamaukiger, indem sie dann quasi halt später, wenn sie gegen die Vampire kämpft, so Tröt-Sounds, also wie in so einem Cartoon, wenn jemand irgendwie auf die Ölme kriegt, haben die da so Tröttöne drauf gepackt, wenn die da zuschlägt. So. Da denke ich mir auch, wo sind wir denn jetzt gelandet? So, dafür, dass es ja am Anfang dann doch noch relativ ernst war irgendwie, so ist es ja jetzt ja absoluter Slapstick.
Ja, und also am Schluss auch, dann hat man wirklich so Terence Hill und Bud Spencer Zeug, also ja, der Luke Perry steht halt da drin rum, wie in so einer Barschlägerei und kann sich erstmal so orientieren und überlegt sich, wen haue ich als nächstes auf die Fresse. Und irgendwie, das ist halt, ich meine, die Serie war auch dann manchmal mit so einem Augenzwinkern mit der Action dabei, aber du hattest schon immer das Gefühl, wenn es ums Ganze geht, dann geht es halt ums Ganze.
Ja,
so, und also da war ich doch schwer. Also da, ich meine, es gibt Sachen, okay, da kann man sagen, okay, das war halt so und das ging nicht anders oder gekürzt und sowas. Aber da war ich halt wirklich enttäuscht, weil wenn man halt an so eine Sache rangeht, man macht eine Vampirfilm-Parodie, dann muss die Action aber sitzen, damit es eine richtige Parodie wird.
Ich muss auch sagen, ich fand es ein bisschen schade, dass die halt nicht noch eine Steigerung gemacht haben. Ich meine, sie war ja schon so weit, dass sie halt eben diesen Trick gemacht hatte. Sie hat ja dann Lotus quasi das Kruzifix gezeigt und er denkt sich, ja, was soll ich jetzt damit machen? Das fängt an zu brennen und sie nimmt dann Haarspray und sprüht dieses, das eben gegen das brennende Kruzifix, das natürlich eben wie so eine Art Flammenwerfer entsteht. Der kriegt es halt mitten ins Gesicht und dann denkst du schon, okay, krass, gibt es noch ein bisschen Make-up oder ist es vielleicht sogar so, dass es dadurch diese Sportteile angezündet, weil ich hatte das nicht mal im Kopf. Ich dachte ja wirklich, war ja immer noch da drauf aus, okay, in der Serie haben sie es ja gesagt, die hat die Sportteile abgebrannt, ich wusste nicht mal, wie das im Film damals geendet wird und ob mir das so eingeht, das war schon so in die Richtung. Und dass es aber ja dann nicht so ist. Ich hatte gedacht gehabt, okay, vielleicht ist das jetzt der Beginn, dass der Kopf halt von ihm brennt, er so ein bisschen wild umherrennt sozusagen, dann zündet er irgendwas an, das Feuer entfacht sozusagen halt und dann hat sie nochmal den Endkampf in der brennenden Sporthalle gegen den, während er schon so ein halb verkugeltes Gesicht hat. Nichts, gar nichts. Der kommt ja wie frisch geduscht irgendwie da wieder rein und mit seinem hessischen Katana, von dem vorher noch nie eine Rede war. Und das war's. Und gibt dann irgendwie so den Highlander halt Moment hin. Und meine Güte, ey.
Ja. Und das ist halt. Anderes Lowlight. Und das muss ich leider so sagen, weil ich es im Original geguckt habe. Christy Swanson. Keine gute Schauspielerin. also das war echt so Emma Watson-Niveau. Also das ist so die. Also gerade wenn die so die. Die zickige Teenagerin spielt noch am Anfang, die kann das nicht. Die kann nicht dumm spielen und es kommt alles sehr fake rüber und der Rest ist halt alles nur so ein bisschen sehr oberflächlich. Das ist, die deutsche Synchro holt was raus, also die Sprecherin ist eindeutig eine bessere Darstellerin, Schauspielerin als Christy Swanson. Ich sag das jetzt nicht, weil die eine Maga-Unterstützerin ist. Nee, sie ist einfach nicht gut. Also,
sie ist halt keine Alicia Silverstone, machen wir uns nichts vor.
Alicia Silverstone, das ist Oscar-verdächtig, was sie dagegen. Alicia Silverstone in Clueless, wenn der Vergleich schon mal da ist, die hat das ja verstanden, dass das eine Parodie auf dieses ganze Teenie-Zeug ist. Aber Christy Swanson ist halt so echt
also austauschbar. Ich meine, du musst ja nicht mal zu Clueless gehen. Du kannst ja auch wieder da die Serie als Vergleich ranziehen, wie talentiert eigentlich Sarah Michelle Gellar ist, was sie aus dieser Figur rausholt. Seien es die komischen Momente, wo sie zeigt, dass sie halt eben auch Comedy-Timing beherrscht und so weiter und so fort. Seien es die akrobatischen Sachen, wobei man auch sagen muss, na gut, da hat sie sich so ein bisschen auf jeden Fall gesteigert. Aber seien es auch diese ernsten, harten Momente, also auch selbst in der einen Szene, die wir vorhin als Highlight genannt haben, wo sie halt diesen kurzen Dialog hatte mit Merrick quasi halt eben, wo es ein bisschen persönlicher wurde, auch da finde ich, dass das irgendwie so, naja, das mussten sie vielleicht 15 Mal drehen, das war jetzt der beste Take, das nehmen wir jetzt einfach. Und da ist ja immer noch Donald Sutherland, der eigentlich schon gestandener Schauspieler ist, der holt das Beste raus und zieht sie vielleicht so ein bisschen mit, ne? Aber naja.
Ja, also tatsächlich, am besten kommt sie auch rüber, wenn sie mit Donald Sutherland spielt. Beim anderen ist es halt nur so, ja, ich würde sagen, so Standard. Ich meine, es ist ja nicht groß herausfordernd an bestimmten Stellen, weil sie halt bis, aber dann, es geht halt nicht über ein bestimmtes Niveau hinaus. Also selbst, dass sie irgendwie cool und witzig und dumme Sprüche oder halt coole Sprüche klopfend rüberkommt, selbst das schafft sie nicht so wirklich. Also sie bleibt sehr, sehr blass. Und gerade die Stellen am Anfang kaufe ich es ihr einfach nicht ab, wo sie das dann auch so oberflächlich macht. Ich meine, dieser Wandel ist auch extrem schnell dann hinterher. Also es geht dann auch zack, zack, zack. Aber eine talentiertere Darstellerin hätte da auch noch was mehr draus gemacht und dann vielleicht auch darauf bestanden, dass man das eben so spielt, dass sie nicht so aufgedreht ist wie die Freundin. Weil die sind alle so auf dem gleichen Niveau. Sie unterscheidet sich da auch gar nicht von denen. Also sie fällt auch nicht aus von wegen, dass sie vielleicht mitmacht, um da irgendwie cool zu wirken oder so. Und Hilary Swank zum Beispiel, die macht es schon sehr übertrieben. Und da passt es auch zu der Rolle, weil es halt eine Nebenrolle ist. Aber da merkst du eben, da ist auch tatsächlich jemand mit Talent, der das dann übertrieben dasteht. Also hätte Hilary Swank das gemacht, die hätte das sicher besser hingekriegt.
Ja, aber auf mehreren Ebenen, glaube ich. Also die hätte wahrscheinlich in die Action auch noch mal ein bisschen mehr reingelegt, kann ich mir gut vorstellen.
Christy Swanson sieht gut aus, kannst du gar nicht sagen. War gleich mal mit Playboy und so. Aber mehr war es nicht. Tut mir leid. Also SMG, forever. Tut mir leid. Als ich das damals gesehen habe, weiß ich, also ich hatte den Film noch so dunkel in Erinnerung, als die Serie kam. Und ich hatte die nicht groß schlechte Erinnerung, aber es lag wohl tatsächlich auch in der Synchro, dass die dann besser in Erinnerung blieb, als dann, klar, die Serie ging dann noch tiefer und sowas. Aber ja, genau.
So ist es. Na gut, dann würde ich sagen, fast gehen wir zum Fazit über, weil ich habe sonst nichts mehr.
Ja, ich auch. Ich meine, die einzige Highlight-Szene, das habe ich vorhin noch so kurz angesprochen, aber das ist halt, wenn der Henchman Paul Reuben stirbt. Der stirbt einen sehr, sehr, sehr langen Tod. Über den Abspann hinaus.
Weil er fängt dann irgendwie noch an, so zu singen und so weiter, halt ist schon so, und dann so, ja, das tut ganz schön weh. Und dann fängt er irgendwann an, so die zu trillen, da muss man halt hier und dreimal gegen die Wand klopfen und
Das war bestimmt auch so improvisiert. Kann ich
das war absolut improvisiert. Also das kann mir keiner erzählen, dass das nicht improvisiert war.
Gut, und mit diesen Gedanken kommen wir dann zum Fazit.
Nachschmoren! Nachschmoren, 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 nachschmoren. Das sind jetzt alle. Nein. Nachschmoren, nachschmoren.
Also das ist der Rektor, der am Schluss noch hier nachsitzenden Zettel verteilt. Ah, die toten Vampire. die früher mal irgendwie der Abschlussklassenteilnehmer waren. Reza hat uns ja draufgebracht, dass wir den mal gucken sollen.
Ja, ja.
Schade, dass sie jetzt nicht hier ist, damit sie noch eine Bewertung geben kann. Aber wie viele Prime-Perlen von 0 bis 5 vergibst du?
Also sagen wir mal so, eigentlich fand ich den nicht schlecht. Ich hatte euch heute auch sehr viel Spaß beim Gucken und so weiter und so fort. Aber ich würde es trotzdem nur auf 3,5 schieben wollen. Und ich würde es mit den Worten kredenzen, it is Buffy, but Buffy it's not.
Okay.
Also quasi. Naja, es ist halt Buffy der Film, ja, aber es ist halt eben nicht Buffy die Serie.
Ja. Genau, das ist es halt. Ich meine, es gehört irgendwie dazu, zur Vollständigkeit halber, dass man das sieht. Wenn man den Film jetzt für sich nimmt, ich kann schon verstehen, warum der so eine gewisse Kultigkeit auch gekriegt hat auf dem Videomarkt. Ich finde aber, dass er dann dafür dann noch so ein bisschen mit angezogener Handbremse fährt.
Ja.
Und das hat mir am Ende, ich weiß auch nicht, ich habe das dann irgendwie kritischer gesehen. Also ich kann 2 Prime-Perlen vergeben.
Ja, ist okay.
Mehr gibt's hier nicht. Hier gibt es hier 5,5, 2,75, ja, 2,75.
Ja, Bubi-Index sowieso 0, klar.
Null. Ja, das wäre lustig gewesen, hätten sie dann noch was gemacht, aber es ist ja irgendwie alles so ab 12, da, keine Ahnung. Ja, trotzdem würde mich mal der Kinofilm interessieren, der Comic nach dem Drehbuch.
Du hast doch Kontakte, du weißt doch, an wen du dich wenden musst.
Ja, ich muss mal rauskriegen, ob der jemals irgendwo noch verfügbar ist.
Bestimmt, bestimmt. Also ich vermute mal, dass die den damals in dieser, wo die hier damals quasi die Nachfolgestaffel nach der siebten Staffel quasi halt in Comicform noch weitergemacht haben, da werden die bestimmt auch in irgendeiner Form halt dieses Drehbuch nochmal in Comicform gebracht haben.
Ja, er heißt irgendwie Origin. Das ist aber auch alles.
Gibt es bestimmt irgendwo. Muss ich mal fragen. Genau. Wie gesagt, du hast Kontakte.
also wen interessiert, ne? Also die Serie, das haben wir vielleicht noch gar nicht so gesagt, die Serie beginnt quasi nach dem Film, aber lässt die Ereignisse von dem Film relativ im Dunkeln. Außer nur, dass quasi halt viel passiert ist in Los Angeles, weswegen Buffy wegziehen musste in dieses kleine Örtchen namens
San Diego. Naja. Also es wird ja gesagt, dass quasi ihr vorhergehender Wächter ist tot, der ist dort gestorben. Wird halt eben gesagt durch die Vampire, was auch immer. Deswegen ist sie auch irgendwie so ein bisschen erst Giles nicht ganz so offen. Und eben, dass halt diese Turnhalle abgefackelt wurde. Und dass sie ja so drauf geschoben wurde, dass sie halt eine kleine Unruhestifterin ist, beziehungsweise war auch psychisch nicht ganz da und bla. Weil sie halt eben natürlich niemand erzählt hat, dass es Vampire waren, ist klar. So, und ich glaube auch ein paar von ihren Freunden sind gestorben. Irgendwas hat sie, glaube ich, auch erzählt. Also es war schon ganz schön düster, wie das da abgegangen ist. Ich habe mir schon damals immer die Frage gestellt, okay, wenn sie diese Turnhalle angezündelt hat, es sind sogar Menschen dabei umgebracht worden sozusagen. Wahrscheinlich haben die auch gedacht, das waren diese Vampire, waren die Menschen, keine Ahnung. Dass die da doch einfach so in eine andere Stadt ziehen durfte und das war's, also ist schon, weiß ich nicht. Normalerweise hätten sie es eingesagt.
Ja, wir wissen es noch nicht, ob da jetzt welche, das müsste ich mal lesen, ja. The Origin. Ach, das kam schon 99 raus. Ach, hier, Mini. Alright. So, Ronny, aber wie sieht's denn beim nächsten Mal aus? Was werden wir uns da vornehmen?
Beim nächsten Mal begeben wir uns in die Welt von von Tolkiens Bruder. Der hat nämlich sich gesagt gehabt, Mensch, ja, Fantasy, da bin ich aber tief drin und da könnte ich ja mal richtig, aber du, da habe ich da aber ordentlich eine Idee. Ist alles geklaut, machen wir uns nichts vor, die Kostüme sind aus dem Faschingverleih, aber dazu später mehr.
Nämlich Arthur, der Herr des Feuers. Obwohl gar nicht so viel Feuer da drin vorkommt.
Nee, ach, was soll's.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wer Spaß haben will mit Buffy, soll die Serie gucken. Bitte nicht die HD-Version auf Disney Plus, weil die ist auch kacke. weißt du, eins habe ich noch vergessen, was scheiße ist. Die Musikauswahl.
Oh ja, oh Gott, stimmt. Also dieser angezogene, mit Handbremse angezogene Grunge, den die da teilweise gebracht haben, der so, wo du richtig so gemerkt hast, na, ihr habt Nirvana nicht gekriegt, ne? So, aber ihr habt auch irgendwie, keine Ahnung, so die anderen bekannten Bands aus der Zeit irgendwie, da waren ja selbst im Bronx in der Serie, haben ja bessere Bands gespielt.
Und deren Brüder in ihrem Keller haben bessere Musik gemacht als das.
Oder das, ja.
Ja, oder allein der Anfang, dieser schreckliche Hip-Hop-Song, der war auch furchtbar. Also, ja. Wenn man das neben das Originalthema stellt, das ist auch schon hinterher geworfen. guckt euch lieber das an, die Serie an. Von daher. Genau.
In diesem Sinne, fröhliches Jagen und holla die Waldfee.
Tschüss.
Eine Lamaré Audioproduktion.